Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich finde es mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Herzlich willkommen zu unserem wunderbaren, großartigen Podcast Starke Frauen. An meiner Seite die großartige, wunderbare, tanzende, Still-Dancing machende Katrin Jakob.
Und natürlich an meiner Seite, wie sollte es anders sein, die einzigartige, energetische, engagierte und wundervollste Kim aller Zeiten. Natürlich ist die Rede von Kim Seidler. Ich bin heute ein bisschen albern, aber ich hoffe, ihr lasst euch nicht abschrecken, denn wir haben viel vor. Liebste Kim, wen stellen wir heute vor? Es ist auf jeden Fall eine echte Knallerfrau, finde ich.
Ja, definitiv. Eine echte Legende der Frauenbewegung in Deutschland zur Kaiserzeit, ja. Ziemlich in der Zeit zurück, die viel mehr Beachtung verdient hätte, als sie bislang erhielt. Und dafür wollen wir jetzt sorgen, dass sie euch allen da draußen sichtbar wird. Es ist Dr. Anita Augsburg. Sie war eine führende deutsche Frauenrechtlerin, Juristin und die erste Frau in Deutschland, die einen Doktortitel in Rechtswissenschaften erlangte. Sie setzte sich vehement für Frauenrechte, das Wahlrecht für Frauen und den Pazifismus ein.
Und sie hat interessanterweise nicht in Deutschland Jura studiert, sondern in der Schweiz, dem Land, in dem das Frauenwahlrecht erst 1971 wirksam wurde. Es ist ein bisschen absurd. Anyway, aber du sagtest es ja gerade schon, unsere Frau der Woche ist gar nicht so bekannt, aber einige beschäftigen sich mit ihr schon sehr lange. Zum Beispiel ihre Biografin Christiane Henke, die nicht nur Anita Augsburgs Biografie herausbrachte, die Mitschrift eines Vortrags, den sie am 10. Dezember 1993 anlässlich Anitas 50. Todestag an der Uni Zürich hielt, war uns außerdem eine große Hilfe bei der Vorbereitung, und Christiane Henkes Werke tauchen in so gut wie allen Quellenangaben auf, die wir so fanden. Grüße gehen natürlich auch wie immer raus an Daniel, schon mal jetzt, der sich hier wieder einmal als wahres Quellentrüffelschwein entpuppte. danke, Daniel. So. 2013 veröffentlichte Christiane auch eine kommentierte Ausgabe der rechtspolitischen Schriften von Dr. Anita Augsburg.
Genau, Augsburg, plosiv laut, mit P geschrieben, also nicht wie die Stadt mit B, ne? Nicht Augsburg, sondern Augsburg. Die wird heute aber auch noch eine kleine Rolle spielen, also seid gespannt. Aber wie immer, ihr kennt das ja, am Anfang unserer Episoden reisen wir in die Kindheit. Für den Namen muss ich erstmal besonders viel Luft holen. Anita Theodora Johanna Sophie Augsburg wurde am 22. September 1857 in Verden an der Aller geboren. Das ist eine Kleinstadt im damaligen Königreich Hannover, etwa 20 Kilometer südöstlich von Bremen im heutigen Bundesland Niedersachsen.
Anita war das fünfte und letzte Kind, das in eine äußerst liberale Gelehrtenfamilie protestantischer Konfession hineingeboren wurde. Sogar die Adresse kennen wir, nämlich an der Grünen Straße 19. Ihr Geburtshaus ist heute ein Pfarrhaus der Kirchengemeinde. Wer also mal nach Verden reisen möchte, der kann da Station machen. Anitas Vater war der Landgerichtsrat und Notar. Wilhelm Moritz Augsburg, seit 1852 Obergerichtsanwalt am königlich-hannoverschen Obergericht in Verden. Und Anitas Mutter war Auguste Ernestine Augsburg, geborene Langenbeck. Beide Familienzweige brachten damals schon seit Generationen Juristen und Mediziner vor, die von Mutter Auguste auch Pastoren. Alles nicht gegendert natürlich, weil eben Männer. Vater Wilhelm hatte 1848 an den Freiheitskämpfen der Revolution teilgenommen, die von der französischen Februarrevolution, nicht zu verwechseln mit der Revolution aus dem 18. Jahrhundert, auch in andere Teile Europas übergriff. Normalerweise machen wir hier mal immer so einen kleinen juristischen, historischen Exkurs. An dieser Stelle bitten wir euch, selber nochmal nachzurecherchieren, was es mit diesen Kriegen auf sich hatte. So. Auguste und ihre beiden älteren Schwestern und Brüder, also Anitas Tanten und Onkel, wurden laut fembio.org jedenfalls liebevoll und freiheitlich erzogen. Und Auguste wollte ihren eigenen Kindern nach Möglichkeit eine ebensolche Entwicklungsfreiheit ermöglichen. Finanziell war die Familie gut situiert, es fehlte Anita und ihren Geschwistern also erst einmal an nichts, oder?
Con Lexus tienes el poder de elegir cómo llegas a tu destino. Sedán eléctrico como quieras ser, híbrido, híbrido plug-in o totalmente eléctrico. Visita tu concesionario Lexus.
Arriende el ES300 híbrido de 2025 por $489 al mes por 36 meses con $4,999 al firmar.
Esto es Lexus electrificado.
Llama al 1-800-USA-LEXUS para detalles importantes sobre la oferta de arrendamiento y precio. No todos los clientes calificarán. Oferta disponible en la zona central y termina el 2 de junio de 2025.
In honor of Military Appreciation Month, Verizon thought of a lot of different ways we could show our appreciation, like rolling out the red carpet, giving you your own personal marching band, or throwing a bumping shindig. At Verizon, we're doing all that in the form of special military offers. That's why, this month only, we're giving military and veteran families a $200 Verizon gift card and a phone on us with a select trade-in and a new line on select unlimited plans. Think of it as our way of flying a squadron of jets overhead while launching fireworks. Now that's what we call a celebration, because we're proud to serve you. Visit your local Verizon store to learn more. $200 Verizon gift card requires smartphone purchase, $799.99 or more with new line on eligible plan. Gift card sent within 8 weeks after receipt of claim. Phone offer requires $799.99 purchase with new smartphone line on unlimited ultimate or postpaid unlimited plus. Minimum plan $80 a month with auto pay plus taxes and fees for 36 months. Less $800 trade-in or promo credit applied over 36 months. 0% APR. Trade-in must be from Apple, Google or Samsung. Trade-in and additional terms apply.
Ja, also an diversen Vornamen auf jeden Fall nicht. Die hatten alle nämlich mehrere damals. Das habt ihr schon anhand des Geburtsnamens von Anita ja gehört. Und ihre Schwestern hießen, by the way, Ernestine Luise Auguste Augsburg, geboren 1842. Und Amalie Marie Wilhelmine Friederike Augsburg, geboren 1844. Ihre Brüder waren Wilhelm Eduard Augsburg, geboren 1847, und Dietrich Wilhelm Julius Augsburg, 1850. Ich glaube, damals war das auch noch so, dass immer die Großmütter und Großväter mütterlicher und väterlicherseits genannt werden mussten.
Absolut.
In den Mittelnamen. Ne?
Ja, ja.
Ja, aber woran es Anita allerdings fehlte, wie ihren Schwestern vermutlich auch, ihr erahnt es bestimmt schon, es war nämlich die Bildung. Denn laut der Quelle Bundeszentrale für politische Bildung wurde ihr der Besuch einer weiterführenden Schule sowie ein Studium verweigert. Mhm. Ja, jetzt wundert ihr euch, aber da kommen wir ja auch noch hin, was dann passierte. Also wir wissen jetzt nicht ganz genau, ob von der Familie oder von damaligen politischen Systemen es nicht erlaubt war. Christiane Henke beschrieb Anita, also die Biografin, ne, beschrieb Anita als ein eher einsames Kind, das als mit Abstand von 7 Jahren jüngste von den ja insgesamt 5 Kindern oft auf sich alleine gestellt war. Schon vor ihrer Einschulung, etwa mit 7 Jahren, konnte sie lesen, besonders Abenteuerbücher waren ja ihr Spaß oder ihr Vergnügen, und sie konnte auch schreiben und stricken. Sie soll wohl dann 9 Jahre, also bis zum 16. Lebensjahr, auf die örtliche Mädchenschule gegangen sein und sich bereits damals vorgestellt haben, eine Erziehungs- und Besserungsanstalt für Ehemänner zu gründen. Das war ein Zitat von ihr. So ganz überzeugt schien sie also nicht gewesen zu sein von ihrer eigenen Bildungsstätte und von den Vätern oder Männern in ihrem Umfeld.
Ja, Ja, also Anita hatte also offensichtlich damals schon ihre ganz eigene Meinung, auch von Männern. Nach der Schule war der vorgezeichnete Weg für Frauen, wie sie nämlich häufig, einfach nur den in die Ehe, was Anita offensichtlich als furchtbar empfand. 5 Jahre des Hören Töchterdaseins und des Wartens auf den Ehemann vertrieb sich Anita unter anderem mit Arbeit in der Kanzlei ihres Vaters. 1878 wurde sie schließlich volljährig, damals mit 21, das war ja noch bis in die 70er Jahre so. Mhm. Doch sie heiratete nicht, sondern nutzte unter dem Vorwand eines Schnellkurses für Lehrerinnenexamen die erste Gelegenheit, Verden zu verlassen. Damals war der Lehrerinnenberuf wohl der einzige geistig etwas anspruchsvollere Beruf, den Frauen ausüben konnten. So wie es ihre ältere Schwester Ernestine ihr bereits vorgemacht hatte. Die war nämlich Lehrerin oder Leiterin einer Mädchenschule in Kassel geworden.
Auch die abgehauen von Pferden.
Ja, genau. Scheint ja ein knaller Ort zu sein.
Das ist ein richtiges Dorf. Ich habe in Bremen mal 2 Jahre gewohnt und da hatten wir dann auch mal Kontakt mit KollegInnen aus Pferden.
Nicht, Grüße gehen raus. Genau, nicht, dass wir jetzt böse Zuschriften bekommen. Ich selbst war noch nie in Pferden und ich komme ja auch wirklich, ich bin ja so ein Landei, also ist bestimmt eine ganz zauberhafte kleine Stadt. Aber damals war eben Flucht angesagt für Anita und ihre Schwester. Die private Ausbildung zur Lehrerin schloss Anita dann in Berlin ab, also gleich mal richtig Großstadt. Bereits ein halbes Jahr später, also im Frühjahr 1879. Weil Anita aber nicht schon zurück nach Pferden wollte, hängte sie noch eine Ausbildung zur Turnlehrerin dran. Also ein ziemlich bunter Vogel, irgendwie kommt mir das ein bisschen bekannt vor. Kim, wir haben ja auch einen etwas illustren Lebenslauf. Ja, dazu genau. Haben wir auch mal eine Folge jeweils gemacht zu uns selbst. Also wer mag und uns kennenlernen möchte, kann das gerne auch nochmal tun. Die Zahl weiß ich jetzt nicht mehr. Egal, ihr findet's raus. Kurz vor der entsprechenden Prüfung im Herbst 1879 erlangte Anita allerdings unverhofft durch ein Erbe ihrer Großmutter finanzielle Unabhängigkeit. Tada!
Yeah. Dadurch konnte sie nach der Prüfung in Berlin bleiben, denn sie tat dort nämlich noch etwas anderes. Und jetzt kommen wir zum richtig bunten Vogel. Sie nahm nämlich Schauspielunterricht. Äußerst sympathisch, finde ich.
Woran das wohl liegen mag, Kim?
Ihr Examen als Turnlehrerin machte sie trotzdem, schloss aber auch noch die 3-jährige Schauspielausbildung 1881 ab. Die fand wohl hauptsächlich bei der Schauspiellehrerin Johanna Friebe-Blumauer, 1816 bis 1886 lebend, statt. Und Anita hielt diese vor ihren Eltern geheim. 5 Jahre lang versuchte sich Anita schließlich in kleineren Rollen als Schauspielerin, ging nach Riga, Amsterdam und Altenburg. Als ihren größten Erfolg beschrieb die Biografin Christiane, diese geile Dreierkonstellation, ne? Riga, Amsterdam und Altenburg.
Ja, ist so scheiß für Schauspieler. Geil.
Oh Mann. Contenance. Als ihren größten Erfolg beschrieb die Biografin Christiane Henke die Rolle des jungen Johann Wolfgang von Goethe in Karl Gutzos Drama Der Königsleutnant. Ja, richtig gehört, Anita spielte Goethe. Den soll sie nämlich laut Henke, Zitat, zeitlebens in fast religiöser Weise verehrt haben.
1886 jedoch kehrte sie der Bühne wieder den Rücken, mit circa 29 Jahren, zumindest der Schauspielbühne. Kleiner Spoiler-Alert, denn ab und zu stand sie nämlich noch da drauf. Warum? Dazu kommen wir gleich. Der Grund für die Abkehr von der Schauspielbühne: 2 Jahre zuvor war ihre Mutter Auguste gestorben und das Erbe der Großmutter reichte nicht ewig. Vater Wilhelm lebte bereits seit 1880 nicht mehr. Außerdem wollte Anita, so zitierte Henke sie, anstatt die verklungenen Ereignisse der Geschichte in Bühnendarstellungen zu mimen, endlich mitwirken am sich vollziehenden Wandel der Dinge in Staat und Gesellschaft. Zitat Ende. Also, Anita wollte stärker an der eigentlichen Gesellschaft mitwirken, wobei Kunst und Bühne natürlich auch dazu gehören. Stichwort Kunst. Anitas zweitälteste Schwester Amalie war Künstlerin und Inhaberin einer Malschule und eines Fotoateliers in Dresden. Und eine von Amalies Schülerinnen war die damals 21-jährige Sophia Gutzdicker. Ihre niederländische Herkunft kann man vielleicht schon ein bisschen ahnen. Und Anita und Sophia freundeten sich wohl nicht nur an, sondern entwickelten auch eine Liebesbeziehung. so würden wir das jetzt mal interpretieren, sie beschlossen, gemeinsam nach München zu gehen, der damals, wie es heißt, vorurteilsfreisten Stadt, um sich eine gemeinsame Existenz aufzubauen. Und zwar gingen sie im November 1886 in die bayerische Landeshauptstadt, um nach einer kurzen, entsprechenden Ausbildung ein Fotoatelier mit dem Namen Elvira zu eröffnen. Ihr merkt schon, man muss wirklich aufmerksam zuhören und auch ich muss das einiges mehrfach lesen, weil Anita hat unglaublich viel gemacht, jetzt also Fotografie, aber wir hatten es am Eingangs ja schon erwähnt, was alles so, auf ihren...
Bunt. Bitte? Alles so bunt.
Ja, total. Wirklich sehr, sehr bunt. Und genau, also jetzt ein Fotoatelier eröffnen und das Kapital dafür wiederum stammte wohl aus einer erneuten Erbschaft Anitas.
Mhm. Und die Investition rentierte sich sogar. Das Atelier wurde ein voller Erfolg, wozu auch das selbstbewusste und unkonventionelle Auftreten des Paares beitrug. Kurze Haare, Reformkleidung, ihre eigenen Chefinnen, Reiten im Herrensitz. Eieiei. Und Sophia wurde häufig der Puck genannt und 1898 sogar zur königlichen bayerischen Hoffotografin ernannt. Also wirklich Erfolg auf der ganzen Linie. 1891 eröffneten die beiden sogar noch eine Elvira-Filiale in Augsburg mit B, die von Sophias jüngerer, ca. 17 Jahre alten Schwester Mathilde geleitet und 1896 dann weiterverkauft wurde. Anita und Sophia sollen gar keine besonders außergewöhnliche Porträttechnik angewandt, dafür aber Frauen in Posen abgelichtet haben, die bisher eher Männern vorbehalten waren. Zum Beispiel... Achtung, schockierend, am Schreibtisch arbeitend.
Jesus, also, Die Biografin Christiane Henke hat ein wunderbares Zitat von einer gewissen Käthe Schirmacher aus einem Brief von 1893 gefunden, in dem sie von Anitas und Sophias, Zitat, gemütlicher Studentenbude schwärmte. Und jetzt geht das Zitat los. Es war zum Tollwerden schön und gute Gesellen dabei. Dieser freie studentische Ton, das gemütliche Heim, das lockte. Die Musik, die man machte, auch Violine war dabei. Jetzt haben wir eine tüchtige Klavierspielerin hier. Die eine liegt auf dem Divan, die andere auf der Erde. Jetzt lacht, dann schweigt man. Wer rauchen will, verkräuselt ein Zigarettchen. Anita Augsburg liest vor, Goethe, Heine, dazu lustige Einfälle. Eine Freiheit der Frauenentwicklung, wie man sie in Deutschland für unmöglich hält. Zitat Ende. Ich sehe es vor meinem inneren Auge. Mhm, ich hätte auch richtig Bock, da abgehangen zu haben. Aber gut.
Ja.
Frauenentwicklung, sagt Käthe, ne, in Deutschland. Und die kommt da so richtig erst in Gang.
In der Tat. 1891 wurde Anita Mitglied des Vorstands im Verein Frauenbildungsreform, anderswo nur Reform genannt, by the way, dessen einzige Forderung die, Zitat, vollständige Aufschließung der wissenschaftlichen Studien für das weibliche Geschlecht war. Im September 1893 erreichte der Verein die Gründung des ersten deutschen Mädchengymnasiums in Karlsruhe und Anita hielt die Eröffnungsrede. Was für ein Erfolg. Anita kam jetzt so richtig auf den Geschmack und ging immer häufiger auf Vortragsreisen, wo sie sich zu einer vielbeachteten Rednerin entwickelte. Ihr dortiges Auftreten und ihr ohnehin ungewöhnliches Leben führten damals schon dazu, dass Anita und auch Sophias Leben viele Novellen inspirierte, unter anderem von Frank Wedekind, Erich von Wolzogen und Frieda von Bülow.
Der Herbst 1893 war aber auch noch aus einem anderen Grund ein wichtiges Datum für Anita. Nach ihren diversen Ausbildungen als Lehrerin, Schauspielerin und Fotografin begann sie in der Schweiz mit nunmehr 36 Jahren Jura zu studieren. Genau, wir hatten es eingangs erwähnt. Genauer gesagt in Zürich, dessen Universität Frauen ganz offiziell zuließ, was im 1871 gegründeten Deutschen Reich damals nicht möglich war. Anita wollte aber gar nicht als Juristin arbeiten, sondern vor allem an einer Gesetzgebung im Deutschen Reich mitarbeiten, welche die Rechte der Frauen mit einbezog, während das neue BGB, also das bürgerliche Gesetzbuch des Deutschen Reichs, die Rechte der Frau sogar noch weiter einschränken sollte. Das Portal Frauenmediaturm schreibt, Zitat, Dazu gehörte das Verfügungsrecht des Ehemannes über das Vermögen seiner Frau und die gemeinsamen Kinder. Naja, kommt uns irgendwie bekannt vor. Mhm. Unter solchen Gesetzen komme die Ehe für eine Frau einem bürgerlichen Selbstmord gleich. Kleiner Vorgriff, das Gesetz wurde 1896 dann leider auch genauso verabschiedet.
Anitas Einsatz für eine einheitliche Gesetzgebung für beide Geschlechter ist eine deutliche Parallele zur französischen Frauenrechtlerin, ihr ahnt es schon, Olympe de Gouges aus dem 18. Jahrhundert, die wir in Episode 229 vorgestellt haben. Ein Stipendium der Schweiz blieb Anita leider verwehrt, da es Männern vorbehalten war. Dafür hatte sie eine berühmte Kommilitonin und zwar keine geringere als Rosa Luxemburg. Hört auch gerne nochmal in Folge 125 zu Rosa rein. Auch in Zürich blieb Anita natürlich engagiert, genauer im dortigen Verein Frauenbildungsreform, gemeinsam auch mit Rosa Luxemburg im Internationalen Studentinnenverein. Die beiden hatten persönlich allerdings wohl nur wenig bis nichts miteinander zu tun.
Also nochmal kurz zur zeitlichen Einordnung. Wir sind jetzt bei Ende 1893, Anfang 1894. In all dieser Zeit entfernte sich Anita auch persönlich immer weiter von ihrer de facto Lebensgefährtin Sophia. Anita lebte zwar zunächst weiter mit Sophia in München, baute sich aber einen Freundeskreis in Zürich auf, darunter die erwähnte Käthe Schirmacher, mit dem wunderbaren Zitat eben, die Anita nur ihren Bruder nannte, eine Anspielung auf das androgyne Auftreten Anitas sowie ihre herrliche, tiefe Stimme. Währenddessen setzte sich Anita auch schon in der Schweiz juristisch für das Frauenwahlrecht ein. Zudem war sie Gründungspräsidentin des Vereins Frauenstudium. Bei den ganzen Vereinen und Mitgliedschaften ist es nicht ganz so einfach, den Überblick zu behalten. Also es soll euch nur deutlich machen, sie war wahnsinnig engagiert. Ne? Jeder Frauenverein, der gegründet wurde, so nach dem Motto, da macht sie mit und sie ist einfach ein irrsinniges Arbeitstier, auch was das angeht. Ja. Etwas, sie wollte was bewegen. Ne? Wir können das jetzt mal so zusammenfassen. Anita war permanentes Mitglied, manchmal auch Vorsitzende vieler ähnlich ausgerichteter Vereine, die sie manchmal auch wieder dann verließ, meistens, weil sie ihr dann nicht radikal genug waren. Ne? Und im Wintersemester 1895-96 wurden von der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin erstmals Gasthörerinnen zugelassen, was Anita dann auch gleich wahrnahm. Das heißt, zurück nach Deutschland. Unter anderem auch deshalb, weil sie gegen das neue Ehegesetz im BGB protestieren wollte. Das tat sie zwar, wie gesagt, im Ergebnis erfolglos, aber nicht ohne 1896 eine Menge Staub aufzuwirbeln. Also für sie auch ein wichtiges Jahr. Eine breit angelegte Kampagne gegen dieses Gesetz wurde trotz des eigentlichen Verbots einer politischen Betätigung von Frauen als derart vehement wahrgenommen, dass die Presse gar von einem Frauenlandsturm schrieb. Ein Gastsemester in München wurde Anita übrigens auch wegen genau dieser politischen Aktivität versagt. Nun.
Ich frage mich manchmal, wie man auf diese Wörter kommt. Ja. Frauenlandsturm. Okay. Naja, also im selben Jahr 1896 lernte Anita dann auch eine gewisse Lida Gustava Heimann kennen, die 10 Jahre jünger war und später ihre Lebensgefährtin werden sollte. Noch allerdings war Anita ja mit Sophia zusammen. Anita und Lida, ist übrigens eine reiche Hamburger Kaufmannstochter, trafen sich erstmals im September 1896 auf dem ersten internationalen Frauenbewegungskongress in Deutschland, dem Internationalen Kongress für Frauenwerke und Frauenbestrebungen.
Auch so tolle Wörter, oder?
Hey. 1897 schloss Anita schließlich auch ihr Jurastudium mit einem Doktor Jur ab und erhielt für ihre Abschlussarbeit über die Entstehung und Praxis der Volksvertretung in England die Note Rite. Ja, das entspricht so einer Schulnote 3-4, ist aber tatsächlich auch die schlechteste Note, mit der eine Doktorprüfung als bestanden gilt. Und dennoch, so what? Da fragt sowieso kein Schwein mehr nach. Anita war damit die erste weibliche Juristin Deutschlands.
Mega.
Im selben Jahr nahm Anita am Internationalen Abolitionistischen Kongress in London teil. Die Bewegung der dortigen Abolitionisten setzte sich für die Abschaffung der staatlichen Reglementierung der Prostitution ein. 1898 gehörte Anita zu den Mitbegründerinnen des deutschen Zweigverbands der Internationalen Abolitionistischen, also Föderation auf Deutsch, in Hamburg. Ja.
Danach folgten unruhige Zeiten in verschiedenen Frauenrechtsorganisationen, die wir ja bereits angerissen haben. 1899 kehrte Anita dann endgültig nach Berlin zurück. Bald danach ging die Beziehung zu Sophia Gutsdicker in die Brüche. Anita arbeitete nun eng mit Minna Kauer zusammen, Herausgeberin der Zeitschrift Die Frauenbewegung. Ich meine, wir hatten sie auch in einer unserer Frauenbewegungs-
Ja, wir haben sie auf jeden Fall genannt, aber da fällt uns mal wieder auf, da ist die nächste, die wir auch in der Episode vorstellen müssen.
Auf jeden Fall. Anita war bei dieser Zeitschrift dort verantwortlich für deren Beilage Parlamentarische Angelegenheiten und Gesetzgebung und schrieb für die Zeitschrift für Frauenstimmrecht. Die programmatische und radikale Gruppe um Anita Minna Kauer und Lida Gustava Heimann, da ist sie wieder, stritt sich dabei häufiger mit gemäßigteren Feministinnen wie Helene Lange und Gertrud Bäumer um das richtige Vorgehen. Das lag vor allem daran, dass Anita und Co. nicht nur um formale Gleichberechtigung kämpften, sondern gegen das gesamtpatriarchalische und kapitalistische System.
Con Lexus tienes el poder de elegir cómo llegas a tu destino. Sé tan eléctrico como quieras ser. Híbrido, híbrido plug-in o totalmente eléctrico. Visita tu concesionario Lexus.
Arriende el ES300 híbrido de 2025 por $489 al mes por 36 meses con $4,999 al firmar.
Esto es Lexus electrificado.
Llama al 1-800-USA-LEXUS para detalles importantes sobre la oferta de arrendamiento y precio. No todos los clientes calificarán. Oferta disponible en la zona central y termina el 2 de junio de 2025.
In honor of Military Appreciation Month, Verizon thought of a lot of different ways we could show our appreciation. Like rolling out the red carpet. Giving you your own personal marching band. Or throwing a bumping shindig. At Verizon, we're doing all that in the form of special military offers. That's why, this month only, we're giving military and veteran families a $200 Verizon gift card and a phone on us, with a select trade-in and a new line on select unlimited plans. Think of it as our way of flying a squadron of jets overhead while launching fireworks. Now that's what we call a celebration, because we're proud to serve you. Visit your local Verizon store to learn more. $200 Verizon gift card requires smartphone purchase, $799.99 or more with new line on eligible plan. Gift card sent within 8 weeks after receipt of claim. Phone offer requires $799.99 purchase with new smartphone line on unlimited ultimate or postpaid unlimited plus. Minimum plan $80 a month with autopay plus taxes and fees for 36 months. Less $800 trade-in or promo credit applied over 36 months. 0% APR. Trade-in must be from Apple, Google or Samsung. Trade-in and additional terms apply.
Ja, da finden sich durchaus Parallelen auch zu Gloria Steinem, ne? Folge 96 und Alice Schwarzer. Episode 129.
Genau, denn die beiden hatten ja auch wegweisende Zeitschriften gegründet. Da ging es natürlich auch hoch her immer zur Ausrichtung dieser Zeitschriften. Ne? Wie radikal soll es sein? Ja. Anita jedenfalls fand dann ihr privates Glück mit Lida Gustava Heimann, die sie ja ebenfalls in ihrer politischen Arbeit unterstützte. Durch die Meilensteine der folgenden Jahre hoppel ich mal so stichpunktartig durch. Es waren sehr ereignisreiche Jahre, die folgten zu Beginn des neuen Jahrhunderts. 1902 gründeten Anita und Lida den Deutschen Verband für Frauenstimmrecht, dessen Präsidentin Anita wurde, übrigens nur möglich durch das Nutzen einer Gesetzeslücke. Da hat sie sich also bezahlt gemacht, die formaljuristische Ausbildung. 1904 wurde Anita zur stellvertretenden Vorsitzende des Weltbunds für Frauenstimmrecht. 1907, ihr seht schon, wir nähern uns langsam dem Frauenwahlrecht in Deutschland. 1907 folgte die Gründung des Bayerischen Landesvereins für Frauenstimmrecht. Von 1907 bis 1912 oder 13, wissen wir nicht ganz genau, gab sie die Zeitschrift Frauenstimmrecht raus und ab 1919 die Zeitschrift Die Frau im Staat, in der feministische, radikaldemokratische und pazifistische Positionen vertreten wurden.
Im digitalen deutschen Frauenarchiv steht jedoch auch geschrieben, dass Anita mehr und mehr erste Ermüdungserscheinungen zeigte und es eigentlich Lida war, die diese Aufgaben bei den beiden erstgenannten Blättern hauptsächlich übernahm. Und obwohl Anita so aktiv war, blieb sie dennoch zu einer auch sie persönlich betreffenden Sache seltsam stumm. Zitat ihrer Biografin: Als um 1910 die Strafbarkeit der Homosexualität Paragraph 175 ESTGB, auf Frauen ausgedehnt werden sollte, hat Anita Augsburg sich nicht dazu geäußert. wir können nur spekulieren, ne? Also vielleicht auch nur nicht öffentlich, wir wissen es nicht, aber sie hat ja damals auch ganz klar den Fokus auf Wahlrecht und Bildung für Frauen gelegt. Und dann kam 1914 ja auch noch, wir wissen es alle, der Erste Weltkrieg, der ja bis 1918 dauerte. Anita und Lida engagierten sich in dieser Zeit verstärkt in der Friedensbewegung und gehörten zu den OrganisatorInnen einer internationalen Friedenskonferenz in Den Haag, also die vom 28.04. bis zum 1.05.1915 stattfand.
Dort forderten die beiden und anderen in ihrer Resolution Abrüstung, eine friedliche Lösung aller Konflikte sowie weiterhin die Gleichstellung der Frau. Zudem wurde die in Kriegszeiten häufige Vergewaltigung von Frauen scharf kritisiert. Die Resolution des Kongresses wurde der deutschen und 13 anderen Regierungen vorgelegt. Einige zeigten Interesse, doch insgesamt blieb die Resolution erfolglos. Das pazifistische Bestreben der 28 deutschen Frauen des Kongresses stempelte sie schnell zu Vaterlandsverräterinnen und spaltete die Frauenbewegung noch mehr. Die erwähnte Frauenrechtlerin Gertrud Bäumer bekannte sich damals zum Beispiel als deutsche Patriotin.
Anita erhielt wegen ihres Engagements auch ein vorübergehendes Publikationsverbot in Deutschland. Anita und Lida engagierten sich noch eine Weile in der bayerischen Politik, forderten vergeblich die Bildung von Frauenräten und kandidierten für die unabhängige Sozialdemokratische Partei für den Bayerischen Landtag, auch hier ohne Erfolg. Aber Moment mal, das klingt, als sei diese Zeit von Erfolgslosigkeit geprägt gewesen. Nee, so war es nämlich nicht. In diese Zeit fiel nämlich Anitas größter Erfolg und der vieler Weggefährtinnen. Weil Frauen, die mindestens 20 Jahre alt waren, erhielten in Deutschland nach Ende des Ersten Weltkrieges 1918 erstmals das Wahlrecht. Mega. Yes. Dieses Recht konnte bei der Wahl zur Deutschen Nationalversammlung am 19. Januar 1919 erstmals ausgeübt werden.
Anita und Lida sowie unzählige andere hatten also ihr vorrangigstes Ziel endlich erreicht. Bam. Doch sie blieben nicht still und kämpften durch ihre Monatsschrift Die Frau im Staat vor allem gegen die Politik in der Weimarer Republik. Jetzt zitieren wir mal das digitale Deutsche Frauenarchiv. Dort veröffentlichte Anita teilweise weltfremde Utopien, aber eben auch sehr luzide Analysen des Weimarer Rechtssystems. Beispielsweise erkannte sie die Problematik des Notstandsparagraphen der Weimarer Reichsverfassung lange bevor das Hitler-Regime ihn für den Ausbau seiner totalitären Herrschaft nutzte. Und auch Hitlers Gefährlichkeit war ihr bewusst, als sie Anfang 1923, das heißt Monate vor dem Hitlerputsch im November 23, seine Ausweisung nach Österreich forderte. Bekanntlich kam der bayerische Innenminister Franz Schweier diesem Gesuch, das Anita Augsburg zusammen mit einer Frauendelegation vorgetragen hatte, nicht nach. Also auch noch der Kampf gegen Adolf Hitler lange vor seiner Wahl zum sogenannten Führer.
Ja, schon krass, ne? Hätte man damals mal auf das Weibsbild gehört, sage ich jetzt mal ganz provokativ, polemisch. Gut, weiter im Text. Privat tat sich bei Anita und Lida auch noch einiges. Wegen der Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg mussten sie ihr Landgut Burg Sonnensturm verkaufen. Anita war gemeinsam mit Lida, also ab 1907, bis nach dem Krieg auch noch Landwirtin. Sie gönnten sich nach dem Verkauf allerdings viele Reisen nach Afrika, Nordamerika, durch Europa und sie machten sogar mit 70 bzw. auch noch 60 Jahren den Führerschein und reisten fortan im eigenen Automobil durch Deutschland. Ja, diese neue Reiselust hat ihnen auch das Leben gerettet. Bei Hitlers Machtergreifung am 30. Januar 1933 hielt das Paar sich auf Mallorca auf. Nach Deutschland zurück konnten sie als erklärte Gegnerinnen Hitlers ja nun nicht mehr. Sie standen auf der Liquidationsliste der Nazis. Die Biografin Christiane Henke schrieb dazu, beide wurden ausgebürgert. Ihr nicht unbeträchtlicher Besitz wurde eingezogen, das von beiden aufgebaute Archiv vermutlich vernichtet. Zitat Ende. Seitdem lebten beide im Schweizer Exil und lebten von publizistischen Tätigkeiten, darunter die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, die sie selbst nach dem Kongress in Den Haag 1915 noch mitbegründet hatten. Dennoch waren sie auf die Unterstützung durch Freundinnen aus der internationalen Frauenbewegung angewiesen. Die Biografin beschreibt, wie unglücklich sie dieses Leben machte und zitiert: Sinn und Ziel unseres Lebens war, für Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit in völliger Öffentlichkeit zu wirken. Diese Basis war verloren. Häufig überkam uns die Empfindung, als hätten wir uns selbst überlebt, als wären wir lebend gestorben.
Das klingt wirklich unglaublich traurig und das so am Lebensende nach einem so kämpferischen Leben, was ja auch sehr erfüllend war. Ne? Mhm. Im Jahr 1943 folgte dann für beide leider dann auch der, ja, nicht nur der lebende Tod, sondern auch der physische, nachdem Anita bereits schon länger an Demenz gelitten hatte. Lida Gustava Heimann starb kurz vor Anita am 31. Juli 1943 an Krebs und Anita folgte ihr am 20. Dezember 1943.
Ja, wir wollen natürlich auf gar keinen Fall traurig aus dieser Episode rausgehen. Deswegen fassen wir hier nochmal die unglaublichen Stärken dieser Frau zusammen. Anita Augsburg war ein echtes Multitalent, ein bunter Vogel. Sie war ausgebildete Lehrerin, Schauspielerin, Fotografin, Geschäftsfrau, Deutschlands erste Juristin, unermüdliche Frauenrechtlerin, Publizistin, Politikerin, Landwirtin, Friedensaktivistin, Reisende, Pionierin in der Auslebung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und einfach Mensch.
Ja. Die Dozentin und Frauenrechtlerin Elise Dosenheimer schrieb über Anita zu deren 70. Geburtstag am 22. September 1927. Anita Augsburg ist nicht nur ein starker, ein reich und vielseitig angelegter Mensch, sondern auch gütig, menschlich, mit kosmischer Liebe zu allem, was lebt, auch zu Tier und Pflanze, dabei mit Humor und unerschöpflicher Vitalität begabt. Wie irgendjemand mit neuen Ideen und neuen Möglichkeiten wurde Anita Augsburg von allen Seiten, von links und rechts, nicht nur sachlich bekämpft, sondern auch persönlich angefeindet, mehr noch verlästert, verleumdet, mit Schmutz beworfen, unberührbar, unbeirrt von allem, unangefochten in ihrem Wesen und Wollen, in völliger Souveränität ging sie ihren Weg.
Du llenas tu vida de emoción, de comodidad y lujo. Y alineas tu éxito con lo que más te apasiona. El Lexus RX pone eso y más a tu alcance. Con desempeño inigualable y un interior diseñado en torno a ti. Manifiesta lo que más te apasiona con el Lexus RX. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus.
Und wird ihn weitergehen. Uiuiui, ui, ui. Am Ende, da kriege ich jetzt auch noch mal Pipi in die Augen.
Mhm. Vielen Dank. Das Frauenwahlrecht haben wir Frauen wie ihr und Lida zu verdanken. Und ich glaube, das muss uns allen noch mal richtig klar sein, was es bedeutet hat, für das Frauenwahlrecht zu kämpfen. Und die mahnenden Worte der beiden sollten wir weitertragen. Zitat: Frauen und Mütter Deutschlands, die ihr diesen Weltkrieg miterlebt habt, müsst ihr nicht alle bereit sein, zu tun, was in euren Kräften steht, die kommenden Geschlechter vor gleichen Katastrophen zu bewahren?
Ja, klingt wie eine rhetorische Frage, aber ist es nicht. Wir gehen demütig und mit einem Gefühl von Dankbarkeit aus dieser Folge und danke auch nochmal an die Biografin Christiane Henke, die wirklich viel für die Wahrnehmung dieser total starken Frau getan hat und deren eigene Biografie liest sich beinahe ähnlich vielseitig wie Anitas. Ich habe mal ein bisschen gespingst. Christiane Henke, geboren in Goslar, aufgewachsen im Ruhrgebiet, studierte Germanistik, Anglistik, Philosophie, Creative Arts, Drama und Rechtswissenschaften in Paderborn, Berlin und Nottingham. Nach einer Lehrerinnenausbildung, Promotion und rechtshistorischer Forschungsarbeit war sie Autorin von Radio-Features und als Musikberaterin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen. Also eine Kollegin von mir, das ist doch schön.
Großartig, auch wunderschöner, bunter Lebenslauf. Wir feiern dich, wir duzen dich jetzt einfach, liebe Christiane. Toll, wirklich toll. Ja, woher wissen wir das eigentlich? Von der Seite ihres Verlags, bei dem sie gerade dieses Jahr, also 2024, ein Buch über eine weitere starke Frau veröffentlicht hat, nämlich ein Roman über Virginia Woolf. Und über die haben wir ja auch gerade eine Folge gemacht. Gerade ist gut, 232 ist auch schon wieder ein bisschen her, aber für uns fühlt sich das gerade an wie gestern.
Dieses Jahr, ne? Ihr Lieben, wir sind am Ende angelangt. Hier noch ein kleiner Ausblick natürlich auf unsere nächste Episode. Da sprechen wir über den Weltstar Meryl Streep. Juhu, ich freue mich schon. Schaltet wieder ein, erzählt anderen von uns. Folgt uns auf Instagram, hinterlasst Kommentare auf Apple Podcasts, Spotify und so weiter. Ja.
Ja, oder schreibt uns ganz einfach eine Mail, egal wie. Ne? Ihr erreicht uns auf jeden Fall, sonst auch über unsere Homepage. Aber nun wirklich alles, alles Liebe, bleibt gesund und
tschüss.
Tú llenas tu vida de emoción, de comodidad y lujo, y alineas tu éxito con lo que más te apasiona. El Lexus RX pone eso y más a tu alcance, con desempeño inigualable y un interior diseñado en torno a ti. Manifiesta lo que más te apasiona con el Lexus RX. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus.